Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein brandneues Auto steht im Showroom eines Autohauses. Ein Maserati. Wenige Unterschriften und eine verhältnismäßig kleine Anzahlung später fährt der glückliche neue Besitzer darin davon. Leasing hat schon etwas für sich, wenn es nicht missbraucht wird. Denn immer öfter holen sich Betrüger Autos auf Pump, zahlen die ersten paar Kreditraten zurück und verkaufen die schicken Schlitten dann teuer weiter, ins Ausland mit ordentlichem Gewinn. Rund um dieses System hat sich eine regelrechte Mafia gebildet.
Ich sage mal so, Koks kann man verstecken, einen LKW schwierig. Also das heißt, da muss es ja auch einen Markt geben für gefälschte Papiere. Also da muss eigentlich viel Geld im Spiel sein, bis man das Auto eigentlich wirklich in den Iran bringt.
Wir sprechen heute darüber, wie die Leasing-Mafia damit durchkommt und warum es so schwierig ist, die Autodiebe der Zukunft zu schnappen. Jan-Michael Machert, du entwickelst dich hier im Podcast immer mehr zu unserem True Crime Guy und die heutige Geschichte würde ich ablegen ins Kapitel Grand Theft Auto. Es geht um einen gewissen Svetan V. Wer ist denn das und was hat er angestellt?
Also das ist ein gebürtiger Russe mit bulgarischem Pass. Man kann ihn sich circa so vorstellen, mit bulligem Gesicht, mit kahlgeschorenem Kopf. Ansonsten eigentlich, würde ich sagen, ein relativ unauffälliger Typ, aber wie wir heute wissen, halt ein mutmaßlich einer der sogenannten, ich würde zusammenfassen, als Autoabzocker, die mit Leasingbetrug Millionenschäden in Österreich anrichten und nicht nur hier.
Früher sind Autodiebe noch eingebrochen in teure Autos, die herumstehen, sind damit weggefahren und haben sie dann verkauft. Und heute macht man das über Leasingverträge, über so Verträge, wo man ein Auto auf kleine Anzahlung und dann Kreditrate über lange Zeit sich holen kann. Wie passt das zusammen?
Also im Grunde geht es da einerseits um organisierte Banden, die ihren Ursprung im Balkan haben, vorwiegend in Serbien, die, sage ich mal, szenenweise eben halt auch in Österreich aktiv sind und auch darüber hinaus, also es ist ein internationales Geschäft, was Leasingbetrug betrifft. Das heißt, sie nehmen Kredite auf für Autos, zahlen, sagen wir jetzt, für einen Audi 10.000 Euro an, der Audi ist 70.000 Euro wert. In Wahrheit funktioniert es ja dann so, wie wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Playstation kaufen würde und die dann nach und nach in Raten abbezahlt. Und meistens ist es dann so, dass sie noch ein paar Raten zahlen, wenn überhaupt, und dann das abrupt einstellen. Und ich sage mal so, wenn dann die Banken, so wie Santander zum Beispiel, die da jetzt in dem Fall auch eine Rolle spielen, die kommen dann erst drauf, sozusagen, wenn die Zahlung eingestellt wird, dass das Auto eigentlich schon verschwunden ist. Sprich, so Leute wie Svetan V. bringen mutmaßlich, und was die Aktenlage halt sehr nahelegt, diese Autos sehr schnell ins Ausland und machen sie dort zu Geld.
Und das funktioniert?
Ja, ich würde sogar so als eigentlich modernen Bankraub bezeichnen, weil es eigentlich auch sehr simpel ist. Und ich glaube, da kommen wir jetzt dann eh schon zum großen Problem. In Wahrheit, ich habe jetzt mit dem Bundeskriminalamt gesprochen und unter anderem auch mit Santander, die einzige Bank, die tatsächlich, was Ratenkredite anbelangt, mit uns gesprochen hat und halt auch mit Anwältinnen und Anwälten, die die Szene aufgrund von Prozessen besser kennen. Und es ist tatsächlich so, dass es recht simpel zu sein scheint, diesen Betrug zu begehen, weil es nämlich in der Regel nur um gefälschte Dokumente geht. Also da geht es halt um Meldezettel, es geht um einen gefälschten Ausweis zum Beispiel, Reisepass oder Personalausweis. Und was auch ganz wichtig ist, ein gefälschter Lohnnachweis. Da dürfte es auch einen ziemlich großen Markt dafür geben, weil das so die Regel ist, dass man einen gefälschten Lohnnachweis hinlegt, um quasi seine Bonität zu garantieren. Natürlich sind auch gefälschte Konten im Spiel ganz oft. Und beim Thema Svetan V. scheint es so, dass der damals rund um den vierten Lockdown damals nach Wien kam, so 2021, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Also die Covid-Zeit.
In der Covid-Zeit, genau. Und genau in dieser Zeit eine Firma übernommen hat, die Tankstellen betreibt. Also der war vorher eigentlich nie in Österreich aufhältig. Der Aufenthalt dann in Österreich ist auch, sage ich mal, zumindest fraglich. Und vor allem auch sehr, wie soll ich sagen, sehr spontan, weil er eigentlich nur, was man jetzt weiß, ein Zimmer in einer Wohnung bezogen hat, was ein bisschen darauf schließen lässt, dass der Aufenthalt irgendwann einmal seine Grenzen haben könnte, sagen wir es mal so, wenn man so nach Österreich kommt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Also manchmal werden in dieser Szene Firmen zwischengeschalten, weil die natürlich in der Regel, wenn man sie mit einer gewissen Bonität übernimmt, einfach, sage ich mal, kreditfähiger sind als die Personen oft selbst, weil diese Personen oft natürlich keiner geregelten Arbeit nachgehen. Und genauso funktioniert es. Und das sagt das Bundeskriminalamt recht deutlich, dass das mit den gefälschten Dokumenten eigentlich in der Regel durchgeht. Also sie sagen, gerade bei Kreditbetrügereien, das betrifft jetzt nicht nur Autos, kann auch Handys betreffen und generell einfach Ratenkredite, wenn man sie für irgendetwas braucht, gehen diese Betrügereien zu 85% durch, was schon eine, sage ich mal, ziemlich hohe Quote ist.
Halt mal nochmal fest, man spaziert mit gefälschten Dokumenten, vielleicht auch mit einer Firma, die man vor kurzem übernommen hat, damit man eben seriös wirkt, in das Autohaus hinein, fährt mit dem Auto weg und dass an dem Ganzen irgendwas fishy war, merken die Kreditgeber, das Autohaus erst, wenn dann eben die Kreditraten nicht mehr zurückgezahlt werden.
Genau.
Ein Detail, was wir, glaube ich, noch genau besprechen müssen, um was für Autos geht's denn da? Also die werden ja dann wahrscheinlich nicht mit einem VW Golf wegfahren.
Ja, es ist total unterschiedlich. Es gibt auch, sage ich jetzt mal, Niedrigpreisautos, also so, sage ich jetzt mal, Klassiker, die halt 20.000 Euro kosten, um die geht es auch. Aber was wir halt an der Szene sehen, also zum Beispiel im Fall Svetan V, liegt nahe, dass es da, sage ich mal, um doch einige LKWs ging. Also er hat dann die Firma, was jetzt aus den Akten hervorgeht, dann auch irgendwann einmal umgemeldet, weg vom Tankstellengeschäft hin zu einem LKW-Stellplatz. Wahrscheinlich auch einfach nur quasi auch, um da das so ein bisschen zu verschleiern.
Damit es nicht komisch wirkt, wenn da 20 LKWs bei der Tankstelle stehen.
Genau, weil ich meine, es ist vielleicht schon ein bisschen fraglich, wieso braucht eine Tankstellenfirma ausgerechnet so und so viele LKWs. Gute Frage. Aber hier halt auch nicht nur das, sondern ich meine, da war auch ein Maserati dabei und andere Sportwagen, die, wie man weiß oder wie man vermutet, seitens der Ermittler eben halt nicht dazu verwendet hat, um jetzt selber Prozent durch die Gegend zu fahren, sondern eben auch um Geld zu machen. Und sagen wir so, was die Akten zeigen, also auch da sieht man wieder, um was für eine Szene es da geht. Von diesen 38 Autos, die jetzt im Fall Svetan V eine Rolle spielen könnten, was ja für eine Person ehrlich gesagt auch nicht wenig ist, hat man eigentlich, wenn ich mir jetzt richtig erinnere, 3 Autos eigentlich wieder orten können. Also das eine, der Maserati, war dann quasi in Deutschland schon unterwegs, in Rosenheim bei einer Dame. Und 2 LKWs hat man im Iran wieder gefunden oder geortet. Einen weiteren vermutet man irgendwo, türkische Grenze, Iran könnte auch sein. Und was zeigt uns das? Wieder einmal, dass die Szene auch auf solche Dinge reagiert. Also die wissen natürlich auch, dass da Ortungssysteme drinnen sind. Und die Vermutung liegt halt einfach nahe, dass die Ortungssysteme da bewusst abgedreht werden, um diese Autos einfach außer Landes bringen zu können.
Also der Ablauf ist dann quasi, man holt sich dieses Auto mit ein bisschen Anzahlung, nehme ich an, zahlt dann vielleicht noch ein paar Kreditraten und verkauft dann dieses 70.000 Euro Neuwertauto um 50.000 Euro weiter und hat Gewinn gemacht.
Genau, also das liegt nahe. Also man weiß zum Beispiel im Bundeskriminalamt, die dafür zuständig sind, man kennt den Modus operandi, also wie die Leute das machen oder wie die Szene das macht. Und ich habe jetzt viele Akten gelesen und viele Fälle gelesen, also nicht nur Svetan V, sondern doch einige. Was mir aufgefallen ist oder was ich vermute, man weiß noch relativ wenig, was dann passiert. Also sprich, ist es dann so, verkauft man das Auto tatsächlich um den Listenpreis, verkauft man das Auto drunter? Ich kenne nur einen Fall, wo eine Ladung von Autos aus Tschechien nach Wien kam, also auf dieselbe Art und Weise vermutlich. Und das Auto hat zum Beispiel eine Person innerhalb der Szene um einen Spottpreis angeboten. Also eigentlich viel verdient hätte er daran nicht, sagen wir es mal so. Ich vermute mal, die Gewinnspanne ist relativ groß. Also ich habe jetzt für diese Geschichte mir zum Beispiel rausgesucht, einen Audi um 70.000 Euro Kaufpreis, da war die Anzahlung 10.000 Euro. Mhm. Die ist, glaube ich, ganz wichtig, die muss man dabei haben und die muss man aber so dabei haben, dass jetzt, sage ich mal, nicht auffällt, dass die 10.000 Euro vielleicht auch möglicherweise woanders herkommen. Und ich sage mal so, die Gewinnspanne dazwischen ist ja riesig. Also du machst dann quasi aus 10, sagen wir 50.000 Euro und die Gewinnspanne ist dann schon sehr groß, muss man sagen.
Kann man irgendwie einschätzen, wie viel Schaden da mittlerweile schon entstanden ist in Österreich?
Das lässt sich schwierig sagen, aber was man schon sagen kann, ist, dass das gerade wieder ein Trend ist. Leasingbetrug an sich ist ja kein neues Phänomen, aber es kommt halt, oder was man sieht in den vergangenen Jahren, dass das wieder angezogen hat, halt auch vor allem während Corona, dürften sich einige aus der Szene eben in zum Beispiel bewusst Ausschau gehalten haben nach Firmen, die vielleicht auch schon Leasingverträge abgeschlossen haben, dann fällt es auch nicht so groß auf, wenn man dann Autos noch zusätzlich nimmt, zum Beispiel Taxiunternehmen, was man so hört. Und Wir wissen jetzt zum Beispiel im Jahr 2024, in den ersten 5 Monaten, haben sie die Fälle jetzt auf 140 verdoppelt und wir sind jetzt auch schon quasi in den Millionen. Also im Vergleichszeitraum der ersten 5 Monate im vergangenen Jahr waren wir in den Hunderttausenden, jetzt sind wir im einstelligen Millionenbereich. Das wirkt jetzt vielleicht am ersten Blick nach nicht wahnsinnig viel. Eine Erklärung dafür ist, dass diese Fälle sie quasi wie ein Fächer aufspannen. Also zum Beispiel beim Fall Svetan V ist man am Anfang davon ausgegangen, okay, das waren ein paar Autos, dann kamen immer mehr dazu, weil dann melden sich natürlich die Leasingbanken immer öfter und sagen, ah, den Namen kenne ich. Die und die Leasingverträge haben wir abgeschlossen und mittlerweile sind wir bei 38. Also das sprich, man kann auch davon ausgehen, dass sie diese Fälle immer weiter auffächern und dass der Millionenbetrag einfach immer höher wird, weil bei Svetan V sind wir ja auch schon bei mehr als 3 Millionen Euro bei einer einzelnen Person eigentlich, muss man auch dazu sagen.
Was man vielleicht auch mal sagen muss, bitte nicht nachmachen, was wir da heute hören. Ohne diese riesige kriminelle Energie, die dahinter ist, wird das ganz schön schief gehen.
Muss man vielleicht ja auch betonen, also für alle, die das jetzt nachmachen wollen, das ist mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe versehen, also würde ich nicht machen.
Fürs Protokoll, ich auch nicht. Aber das, was du da erzählt hast von dieser einen Person, Svetan V, das klingt ja fast ein bisschen, als wäre da so eine Art Netzwerk im Ausland dahinter, dass es Kontakte gibt, dass man weiß, wo fährt man hin, mit wem stimmt man sich ab, um eben diese geklauten Autos dann weiter zu verkaufen.
Also, dass das ein transnationales Phänomen ist, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Das zeigt sich allein schon daran, weil es auch schon in der Vergangenheit Fälle gab, wo Strohleute verwendet wurden, eben dann halt auch mit gefälschten Ausweisen, die zum Beispiel, was ich jetzt so im Zuge der Recherche mitbekommen habe, zum Beispiel auch einfach Obdachlose aus Osteuropa, die dafür verwendet wurden, dass man quasi diese Breite gewinnt, weil das natürlich so richtig ein Geschäft wird erst dann, wenn man in die Breite kommt und wenn man tatsächlich viele Autos auf diese Art und Weise außer Landes bringt und vor allem in sein Eigentum bringt und dann damit Geld verdient. Ich würde jetzt sagen, der Großteil der Szene wird jetzt nicht wahnsinnig viel Geld damit machen, würde ich sagen, weil es wahrscheinlich in der Breite tatsächlich eher Privatleute sind, die das machen. Aber es gibt im Zuge der Recherche, ergaben sich ja zum Beispiel auch Fälle, dass eben dann Autos aus Tschechien in Wien abgeladen wurden bei einer Tankstelle in Floridsdorf, die eben auch im Fall Svetan V sozusagen eine Rolle spielt. Das deutet ja schon darauf hin, dass sozusagen einerseits, dass es einen Markt geben muss. Das ist zum Beispiel auch noch so eine Dunkelziffer. Es muss einen Markt geben für LKWs zum Beispiel aus Österreich, die in Österreich geleast werden und verkauft werden und im Iran wieder auftauchen. Also diesen Markt muss es ja ganz offensichtlich geben. Was nur spannend ist, und ich glaube, da haben vielleicht auch Bundeskriminalbeamte, entweder wissen sie mehr als ich mittlerweile und sie sagen es mir nicht, oder sie wissen selber nicht so genau, was damit passiert, weil jetzt nur zum Vergleich, da muss ja wahnsinnig viel Geld im Spiel sein, weil wenn wir an Drogen denken, die werden, sag ich jetzt mal, in Kisten mitverpackt mit Bananen und so weiter. Oder keine Ahnung, ich habe schon Fälle gehabt, wo das Koks quasi in Holzlatten mit eingebaut wird. Also da werden ja die Leute ziemlich erfinderisch. Ich sage mal so, Koks kann man verstecken, einen LKW schwierig. Also das heißt, da muss es ja auch einen Markt geben für gefälschte Papiere. Also da muss eigentlich viel Geld im Spiel sein, bis man das Auto eigentlich wirklich in den Iran bringt. Weil, ich sage mal so, kostenlos transportiert wird der auch nicht. Und das muss sich aber trotzdem noch für die Leute auszahlen, weil sonst würde man das ja auch nicht betreiben.
Also nur mal kurz zum Festhalten, so richtig ganz konkret, wer diese Autos dann kauft, wer den Maserati, wer den LKW kauft, das wissen wir auch nicht hundertprozentig.
Wir wissen es nicht so hundertprozentig, wir wissen es halt nur von manchen Beispielen, dass es halt dann manchmal auch einfach an unbedarfte Privatpersonen übergeht und die dann halt selber, also zum Beispiel wie der Maserati in Rosenheim, dann vielleicht ein Stück weit selber überrascht sind, dass das Auto plötzlich in Ermittlungen auftaucht. Das wissen wir schon. Teilweise, das halte ich ein bisschen für naiv, teilweise werden die Autos ja auch auf Willhaben angeboten. Das wissen wir zum Beispiel auch von einer Szenegröße, die das Auto dann auch nicht mehr anbringen konnte, weil die Leute wussten, dass das Auto dann schon langsam aus diesen Kreisen kommt. Sprich, ich sage mal so, es so auf privater Natur zu machen in Österreich erscheint mir manchmal schwierig. Ich glaube aber, dass die Abnehmer schon auch eher im privaten Bereich sind manchmal. Was man mit diesen großen LKW-Ladungen macht, kann ich ehrlicherweise nicht sagen.
Aber Jan, so das große Geld geht dann quasi den Autohäusern und vor allem diesen Leasingbanken verloren, oder? Warum schauen die nicht einfach genauer hin, bevor sie diese Leasingverträge ausgeben?
Wenn man dann mit Banken spricht, werden Banken recht schnell wortkarg, kommt mir vor, beziehungsweise ist das so ein bisschen ein Dilemma, wo es, glaube ich, 2 Seiten gibt. Das eine ist, dass man, also wie Santander mir zum Beispiel gesagt hat, einfach keinen Zugang zu den Daten öffentlicher Behörden hat. Also sprich, diesen Ausweis, den dann zum Beispiel Svetan V angeblich vorgelegt hat, den kann man eigentlich nur roh überprüfen. Also sprich, Stimmt die Anzahl der Zahlen von der Ausweisnummer zum Beispiel? Schaut der irgendwie komisch aus, so in die Richtung? Mehr dürfte es nicht sein, weil da wird dann bei Santander nochmal genauer nachgefragt und eben nur gesagt, okay, es ist eine formelle Überprüfung. Dann habe ich nochmal genauer nachgefragt und dann wollte man über Prüfmethoden nicht mehr sprechen. Also das legt für mich nahe, dass die Prüfmethoden, sage ich mal, sehr stark limitiert sind. Man hat auch keinen Zugang zu Daten, sage ich jetzt mal, von der Gesundheitskasse oder so. Also sprich, ich glaube, es lässt sich auch sehr schwer überprüfen, geht diese Person tatsächlich einem geregelten Arbeitsverhältnis nach? Also sprich, stimmt das mit der Bonität? Das, glaube ich, macht es sehr, sehr schwer, wenn es gut gemacht ist. Das weiß diese Szene auch ganz gut. Und das andere ist, der Leasingverband, der ja auch für alle spricht, sagt dann eigentlich im Sukkus, erstens glaubt man, dass man den Betrug eindämmen konnte in den vergangenen Jahren oder immer stärker eindämmen konnte, was zum Beispiel Doppelfinanzierungen anbelangt. Und gleichzeitig sagt man aber auch, der Betrug oder die Summe, die Schadenssumme des Betrugs ist im Vergleich zu dem, was man einnimmt, zu gering. Ich glaube nicht, dass es egal ist, aber dass es die Bank nicht spürt, was vielleicht auch ein wichtiger Aspekt ist. Also ich glaube, es ist schwer, das einzudämmen. Also wäre aber eine spannende Diskussion, weil da geht es ja trotzdem um Millionenbeträge.
Das Gegenargument, warum die Banken nicht so genau nachprüfen können, wem der Ausweis gehört, wird wahrscheinlich Datenschutz, aber das ist dann wieder eine größere Diskussion.
Genau.
Aber Jan, nochmal konkret zu diesem flüchtigen Svetan V. Du erzählst so viel über den, es klingt fast so, als hättest du ihn aufgespürt.
Naja, also sagen wir so, er begleitet mich jetzt schon doch einige Wochen, würde ich sagen. Und es war ja am Anfang so, dass sich ja der plötzlich eben aus dem Staub gemacht hat. Der war dann ja eben doch fast 2 Jahre in Österreich, hat dann ja nicht sofort begonnen mit dem Ganzen, sondern es ist ja dann nach und nach passiert und dann ziemlich intensiv und war dann weg. Und das große Problem war, man stand dann vor dieser Tankstelle, um die es da geht, die ich schon vorher kurz erwähnt habe. Also eben hat er diese Tankstellenfirma gehabt, die mehrere Tankstellen in Wien betrieben hat und eine davon ist in Floridsdorf und die ist, sage ich mal, schon ein bisschen einschlägig vorbelastet, weil da auch schon eine andere Szenegröße eben aufgetaucht ist und damals, habe ich auch schon vorher erwähnt, diese Autos aus Tschechien dort abgeladen hat. Und das wissen die Ermittler, dass diese Tankstelle zumindest eine Geschichte hat. Und die Ermittler fanden dann dort eigentlich nichts mehr vor, außer Briefen von Rechtsanwälten, von Inkasso-Firmen und so weiter. Also da war eigentlich nur noch überfüllter Postkasten da und sonst nichts mehr. Auf der anderen Firmenadresse, ja, hat man auch niemanden mehr vorgefunden, also sprich, Svetan V war weg. Das ist natürlich auch ganz schwierig, der ist bei europäischem Haftbefehl gesucht worden. Ich sage jetzt auch ganz ehrlich, ich meine, ich kenne sein Passfoto, der schaut dann trotzdem am Ende des Tages aus wie ein Allerweltsmann. Also wenn uns der auf der Straße begegnet, denkt man sich jetzt nicht, dass der mutmaßlich ein Autoschieber sein könnte. Und wie soll ich sagen, im Zuge der Recherche ist dann halt auch was passiert. Nämlich, man hat Svetan V, und das ist vielleicht eine, ja, wie soll man sagen, ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte, nämlich bei einer routinemäßigen Autokontrolle in Bratislava gefunden. Das heißt, weniger, dass die Polizisten gewusst haben, okay, das ist jetzt der und den müssen wir quasi festnehmen, sondern es war routinemäßig. Vorstellbar wahrscheinlich, dass er auch da einen gefälschten Ausweis hergezeigt hat. Und jetzt ist quasi Svetan V mittlerweile auch überstellt worden nach Wien und dem wird jetzt auch da der Prozess gemacht. Aber, und das ist jetzt der nächste Clou der Geschichte, nicht nur, dass man ihn gefunden hat, und da wird man jetzt auch sehen, ob sich Svetan V äußern wird zu all dem. Ein Zeuge, den er nicht bezahlt hat, ich glaube, dem hat er nicht viel geschuldet, aber es ist halt immer in so eher organisierten Bandenstrukturen immer ein bisschen so, dass man die Leute gut zahlen muss, auch die, die wenig bekommen, weil irgendwann mal plaudern die. Und ein Zeuge, der jetzt angeblich obdachlos sei, hat halt dann quasi ausgesagt, dass Svetan V, wenn überhaupt, nur ein mutmaßlich ein Strohmann gewesen sei, also gar nicht einmal wirklich derjenige war, der der große mutmaßliche Täter war dieser Struktur, sondern eben halt auch nur ein Strohmann einer Szenegröße, die man auch schon länger kennt, die auch mit dieser Tankstelle in Verbindung steht und ich würde jetzt mal sagen, auch einmal bei der Szenegröße schlechthin in Wien einmal aufgeschlagen ist. Und diese Person, die jetzt eigentlich mit Svetan V zu tun hatte und ihn mutmaßlich eben als Strohmann verwendet hat, hat sie eine Generalvollmacht angeblich ausstellen lassen für diese Tankstellenfirma und soll, so der Zeuge, dann der eigentliche Typ gewesen sein, der da brav shoppen gegangen ist, was die Autos anbelangt.
Also das ist dann das nächste Ziel der Ermittlungen wahrscheinlich. Aber Jan, ich bin mir, du hast gerade von ganz vielen Personen gesprochen, also über Svetan V und seinen möglichen Hintermann hinaus, hast du von noch einer absoluten Szenegröße gesprochen. Gibt es da noch einen größeren Fisch?
Der Bobby heißt er, also die wahre Szenegröße. Bobby heißt eigentlich Boban I, hat er dazwischen auch umbenennen lassen. Boban hat er immer geheißen, aber den Nachnamen hat er geändert in der Zwischenzeit. Ist sowas, wenn man sie mit Szenekennern bespricht, jemand, der das, sage ich mal, sehr, sehr gut konnte, mutmaßlich. der ja auch dazwischen schon mal in Wien in U-Haft war, der eine ziemlich lange Geschichte hat, weil er dann ja auch geflohen ist und dann kurz einmal in einem anderen europäischen Land in Haft war und dann wieder ein bisschen Glück draußen war und jetzt seither flüchtig ist. Ermittler vermuten, wo er ist, will es ja nicht spekulieren, aber man hört vom Hören sagen, dass es dem Bobby ganz gut geht. Aber wie soll ich sagen, der hat eigentlich mutmaßlich in Wien das eigentlich zu einem ganz gut gehenden Gewerbe gemacht. Also der hat auch tatsächlich mit einem breiteren Netzwerk angeblich gearbeitet. Also das legen auch Akten nahe, dass er da eben nicht alleine unterwegs war und dass er nicht umsonst als die Szenegröße gilt, was das anbelangt. Und vielleicht auch ein Beispiel, der hat es dann auch auf die Spitze getrieben, insofern, weil er dann begonnen hat, zumindest mit einem Autohändler wahrscheinlich Geschäfte zu machen, sage ich jetzt mal so, auf eine andere Art, weil er angeblich einen Autokauf vorgetäuscht hat, einen ziemlich teuren, und quasi über diese Vermittlung des Autohauses dann quasi eine Leasingbank mehr oder weniger als Bankomaten verwendet hat, weil das Auto wollte er nie, aber hat halt dann einfach 95.000 Euro im Bar gehabt. Also der ist, sage ich mal, sehr geschickt angeblich in diesem Geschäft.
Also Bobby soll mit einem Autohändler zusammengearbeitet haben, um sich Geld von einer Leasingbank zu erschleichen.
Genau. So scheint es, oder das legen auch Akten nahe, also sprich, der Autohändler macht ja nicht einmal einen Hehl draus, also ich glaube, das kann man auch im Aktiv sagen, weil er hat dann einfach nur gesagt, okay, er musste nur ein paar Rechnungen schreiben und quasi die Vermittlung für diesen Leasingvertrag aufstellen, und das war eine Kleinarbeit für mich. Also sprich, es liegt nahe, dass quasi Bobby und der Autohändler diese Leasingbank so ein bisschen als Bankomat verwendet haben für ein Auto, das er nie wollte.
Also Jan, je mehr man über diese neue Auto-Leasing-Mafia, wenn ich es so nennen kann, spricht, desto mehr kommt man vom einen kleinen Fisch zum nächsten großen, von der einen Geschichte zur anderen. Wir müssen jetzt Schluss machen, aber Fazit: Auch wenn dieser eine mutmaßliche Autodieb Svetan V. jetzt in Haft sitzt, in dieser Szene dürfte es noch länger rundgehen, wie es ausschaut.
Ja, also ich warte jetzt gerade selber auf eine Situation, die offenbar eingetreten ist vor kurzem. Also ich sage mal so, es dürfte in der Szene ein bisschen unrund laufen, weil Ermittlern wahrscheinlich was Größeres gelungen ist. Aber das werden wir vielleicht in Zukunft sehen.
Das heißt, du kannst mir heute nicht mehr dazu sagen.
Leider nicht.
Ein Cliffhanger, wie es sicher unseren True Crime Guy gehört. Jan Michael Machert, vielen Dank für die Geschichte.
Sehr gerne, danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen darüber, warum es aus dem Steuersystem bald wieder mehr zurückgibt, und über die Wahlen, die heute im Vereinigten Königreich stattfinden. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Wir bedanken uns sehr herzlich für jede Unterstützung, und jetzt geht's gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Abschaffung der kalten Progression geht in die Endrunde. Zur Erinnerung, die türkis-grüne Regierung hat 2023 beschlossen, dass sich bei der Einkommenssteuer etwas ändern muss. Denn in der Vergangenheit hat eine Gehaltserhöhung oft dazu geführt, dass man in eine höhere Steuerklasse springt und deshalb am Ende nicht mehr Geld zur Verfügung hat als vor der Gehaltserhöhung. Damit das nicht ganz so oft passiert, werden die Steuergrenzen jetzt jährlich um 2/3 der Inflation erhöht. Dadurch wird wenigstens der Kaufkraftverlust durch die Teuerung automatisch etwas ausgeglichen. Das letzte Drittel der Entlastung soll aber zielgerichteter sein und wird deshalb laufend von der aktuellen Regierung festgelegt. Türkis-Grün hat sich wenige Monate vor der Wahl jetzt entschlossen, dieses letzte Drittel vor allem an Familien mit niedrigem Einkommen zu verteilen. Ein Beispiel: Eine Familie mit rund 1750 Euro Bruttoeinkommen im Monat wird dann pro Kind monatlich 60 Euro Bonus bekommen. Darüber hinaus wird außerdem das Kilometergeld erhöht, also der Bonus für ArbeitnehmerInnen oder Selbstständige, die dienstlich mit dem Auto fahren. Zusätzlich kommt außerdem ein Kilometergeld für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad unter sehr bestimmten Voraussetzungen, die noch nicht ganz fix und öffentlich sind. Und zweitens, in Großbritannien und Nordirland wird das Parlament neu gewählt, und zwar traditionell unter der Woche, also heute am Donnerstag. Nach vielen Jahren von konservativen und immer wieder umstrittenen Regierungen, Stichwort Boris Johnson und Corona-Partys, sagen jetzt alle Umfragen einen Erdrutschsieg der linken Labour Party voraus. Deren Chef Keir Starmer dürfte also als nächster Premierminister des Vereinigten Königreichs gesetzt sein. Starmer wird von Kennern als zurückhaltend teilweise auch als langweilig beschrieben. Starmer hat mit kleineren Reformen am Gesundheitssystem und einer Annäherung an die EU, ohne aber einen Wiedereintritt, geworben. Große Wahlversprechen gibt er aber nicht ab. Das größte Wahlmotiv für ihn ist in vielen Umfragen vielmehr: schlechter als die Tories kann er es ja auch nicht machen. Das Ergebnis der UK-Wahl kann man dann in der Nacht auf Freitag auf der Standard.at nachlesen. Und weitere Infos gibt es in den nächsten Tagen sicher auch noch hier im Podcast. Das Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie natürlich auch auf der Standard.at online. Wenn Sie noch nicht genug vom Podcast hören haben, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge des Standard-Podcasts Besser Leben. Die KollegInnen sind zwar in die Sommerpause gestartet, es gibt aber ein Replay einer gerade sehr wichtigen Folge, in dem nämlich die Frage geklärt wird, warum wir alle wieder mal ans Meer fahren sollten. Besser Leben finden Sie wie gewohnt überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Mein Name ist Tobias Holub und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.